Gegen 11 Uhr am kommenden Vormittag saßen die drei Detektive zusammen mit Stanley Reitman und Kirk Prendergast in ihrer Zentrale und ließen die überaus turbulenten Ereignisse der vergangenen Tage Revue passieren. Natürlich waren die Jungen in erster Linie daran interessiert, in welcher Weise Mr. Reitman in die gesamte Küstenhaus-Affäre verwickelt war.
Nun, im Grunde ist die Sache recht simpel. Ich habe etwa 20 Jahre als Anwalt in Pennsylvania gearbeitet und die von mir mitgegründete Kanzlei zu einer der erfolgreichsten in ganz Harrisburg aufgebaut. Meinem Partner Timothy Clive war das jedoch nicht genug. Deshalb begann er mit anderen Mitgliedern unseres Büros hinter meinem Rücken Aktionsfelder zu erschließen, die zwar lukrativ, aber alles andere als legal waren. Ende der 80er kam er über einen Verbindungsmann auch mit dem Immobilienmogul John Finn in Kontakt. Mit der Zeit bauten Clive und zwei seiner Partner sukzessive ein kooperatives Netzwerk zwischen unserer Kanzlei und Finns Finanzabteilung aus.
Und welchem Zweck sollte das dienen?
Wie ich viel später herausfand, verwendete Finn unser renommiertes Büro als Dreh- und Angelpunkt für seine illegalen Finanztransfers ins Ausland. Außerdem für Geldwäsche mit Hilfe verschiedener Briefkastenfirmen sowie Steuerhinterziehung in großem Stil.
Nein!
Mir gegenüber verstand es Timothy Clive, die entsprechenden Dokumente und Bücher derart zu frisieren, dass ich der ganzen Sache erst auf den Grund kam, als Clive und Reitman bereits fast vollständig in Finns Hand war. Leider machte ich den Fehler, meine Absichten zur Aufdeckung dieser Machenschaften etwas zu deutlich zum Ausdruck zu bringen. So blieb Clive noch genügend Zeit zu reagieren, und die nutzte er. Mit einer geballten Hetzkampagne und gefälschten Beweisen zwang er mich in die Defensive. Umgekehrt blieb das für ihn und Finn belastende Material auf wundersame Weise unauffindbar. Schließlich wurde der öffentliche Druck auf mich so groß, dass ich untertauchen musste. Ich setzte mich zunächst nach New Jersey ab und überlegte, was ich weiter tun sollte.
Und dann wurden Sie wahrscheinlich irgendwann von einem Herrn mit schwarzem Anzug und dunkler Brille angesprochen, richtig?
Stimmt. Der Mann stellte sich als Henry Garrett vor, Ermittler der Bundespolizei, Sonderabteilung Wirtschaftskriminalität. Er war Finn zu diesem Zeitpunkt bereits seit längerer Zeit auf den Fersen, hatte jedoch nie die entscheidenden Beweise gegen ihn vorbringen können.
Verstehe. Und Garrett schlug Ihnen wahrscheinlich eine Zusammenarbeit vor, um mit Ihrem Insiderwissen und seinen Zugriffsmöglichkeiten Finn endlich zur Strecke bringen zu können.
Ganz genau. Dazu war es notwendig, meine Geschichte vom straffälligen, untergetauchten Anwalt aufrechtzuerhalten, damit niemand Verdacht schöpfte.
Also dann haben Sie sozusagen inkognito als verdeckter Mitarbeiter des FBI gearbeitet?
Richtig. Wahnsinn. Wir hatten nach langen Monaten der Ermittlungen die Schlinge auch schon fast zugezogen. Da setzte sich Finn plötzlich nach Nordeuropa ab und blieb mehrere Wochen lang spurlos verschwunden.
Na ja.
Schließlich erfuhren wir, dass er bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Jetzt hieß es, schnell zu handeln, da seine Witwe eine massive Säuberungsaktion in die Wege geleitet hatte. Wir konzentrierten uns daher auf ihren Bruder, Timothy Clive. Als der dann vor 3 Wochen plötzlich Nicholas Caveton, einen seiner Top-Anwälte, in ein verträumtes kalifornisches Küstenörtchen namens Rocky Beach beorderte, hefteten wir uns an seine Fersen. So kamen wir dem Waffenlager im Ashby-Haus auf die Spur.
Dann hieß der Mann, der sich hier als Reitman vorgestellt hat, also in Wahrheit Caveton und agierte im Auftrag ihres ehemaligen Partners Timothy Clive?
So ist es. Er trat unter meinem Namen auf, um im Fall seiner Aufdeckung alles auf mich abwälzen zu können.
Ja, aber warum sind Sie denn auf dem Ashby-Grundstück vor uns weggelaufen? Sie hätten sich doch zu erkennen geben können.
Ja.
Das hätte ein zusätzliches Risiko für die gesamte Operation bedeutet. Ich habe versucht herauszubekommen, was ihr in dem Haus vorhattet. Als ihr dann zu dritt auf mich losgestürzt seid, habe ich vorsichtshalber erstmal den Rückzug angetreten, da wir eure Rolle in der Geschichte noch nicht richtig einzuschätzen wussten. Naja, nachdem wir es dann herausgefunden hatten, ließen wir es dabei bewenden, stets ein Auge auf euch zu halten. Dass sich die Situation gestern dann plötzlich so rasant zuspitzen würde, hat niemand von uns vorhersehen können. Zuschlagen konnten wir jedoch erst, als das Schmuggelgut auch wirklich verladen wurde. Damit waren Caveton und seine Bande überführt, ebenso wie Clive samt der ganzen Firma.
Ja.
Er hat sich zwar noch im letzten Moment ins Ausland absetzen können, aber jetzt stehen uns endlich die Mittel zur Verfügung, ihn und die saubere Mrs. Finn mit internationalem Haftbefehl zu suchen.
Mensch, da wird Mrs. Ashby ganz schön Augen machen, wenn wir ihr heute Nachmittag alles erzählen.
Eine Frage hätte ich noch, Mr. Stanley Reitman. Wie haben Sie es eigentlich hingekriegt, in den Carlyle Verlag reinzukommen, ohne vom Pförtner gesehen zu werden?
Oh, der hat mich wohl gesehen.
Was?
Allerdings auch die FBI-Vollmacht.
Aha.
Na, so war es kein Problem für mich, ohne Anmeldung Zugang zum Archiv zu erhalten.
Aha. Ah, verstehe. Und als FBI-Mitarbeiter tragen Sie vermutlich auch eine Pistole?
Wie kommst du darauf? Ich habe noch nie eine Waffe angerührt und werde es hoffentlich auch nie tun müssen. Ich bin nach wie vor Anwalt und kein Agent. Ja,
aber Moment, wir haben das Teilstück einer Lederschlaufe gefunden, das Sie verloren haben müssen und von dem ein Sattler gemeint hat, es gehöre eindeutig zu einem Schulterholster.
Ach das, ja in der Tat, dieses Teil habe ich verloren und es gehört tatsächlich zu einem Schulterholster.
Also doch.
Allerdings zu einem für mein Funkgerät. Damit ich es nicht immer im Gürtel tragen muss.
Wir hatten uns schon in den schillerndsten Farben ausgemalt, wie sie nachts mit einer Riesenkanone hinter uns herschleichen.
Kirk, wie ist die Situation bei Tara Cruise eigentlich weiter verlaufen, nachdem der Pseudohai plötzlich verschwunden war?
Naja, viele der Fischerboote, die mit uns rausgefahren waren, hatten wegen des aufziehenden Sturmes ohnehin schon bald kehrt gemacht. Mhm. Und als nach etwa einer Stunde immer noch nichts von dem Vieh zu sehen war, sind selbst die letzten Hardliner umgedreht, so dass auch wir schließlich Kurs auf Santa Monica nehmen konnten. Ja. Am Hafen angekommen, hatte mein Kollege Jonathan Godfrey es dann plötzlich ziemlich eilig und ist seitdem auch nicht wieder aufgetaucht.
Was?
Die Beamten, mit denen ich mich heute Morgen unterhalten habe, gehen davon aus, dass er ebenfalls in den Diensten von diesem Clive stand und hier die gesamten Unterwasseroperationen koordiniert hat. Nachdem der Unfall mit der Belle passiert ist und ich zusammen mit euch Nachforschungen angestellt hatte, war es dann wohl auch seine Aufgabe, uns dieses Märchen von dem Riesenhai glaubhaft zu machen.
Verstehe.
Ja, nur damit wir ja nicht auf die Idee kämen, ein U-Boot als Ursache für das Unglück in Erwägung zu ziehen.
Was ihm ja auch bestens gelungen ist.
Ja, und da es euch gelungen ist, den Fall Seeungeheuer zu lösen, wird auch die Auszahlung der Versicherungssumme nur noch eine Frage der Zeit sein. Ich danke euch von ganzem Herzen, Jungs. Ihr habt dem Namen eurer Detektei alle Ehre gemacht.
Vielen Dank, Sir. Es war uns ein Vergnügen.
Ja.